Heute Abend sprechen wir von mir her gesehen über die Geschichte der Neuapostolischen Kirche und über die Lehre der Neuapostolischen Kirche. Wir sprechen nicht über die Menschen, die in dieser Kirche beheimatet sind. Das möchte ich ganz, ganz scharf trennen. Es geht um die Geschichte und die Lehre. Es geht nicht um die Personen. Also, wir lesen mal auf unserem Blatt, Römisch 1, Geschichte und Ausbreitung der Neuapostolischen Kirche. A, die Geschichte. Die Neuapostolische Kirche ist nach eigener Darstellung im Jahre 1863 in Hamburg vom Herrn ins Leben gerufen worden. So habe ich das aus einer Schrift entnommen. Das ist ganz klar, dass die Gründer oder auch die Mitglieder dieser Kirche das so sehen, vom Herrn, von Gott ins Leben gerufen worden im Jahre 1863. Jetzt müssen wir uns kurz vor Augen halten, was war das damals für eine Zeitepoche? Was war da so der geistesgeschichtliche Hintergrund? Und da habe ich hier einen kleinen Einschub eingefügt, die geistig-geistliche Situation anfangs des 19. Jahrhunderts. Wir haben da die geistesgeschichtliche Strömung der Aufklärung gehabt. Das ist diese philosophische Strömung, die in Deutschland und Frankreich entstand und die die Vernunft sehr betonte. Der Kernsatz der Aufklärung ist, die Vernunft ist das Maß aller Dinge. Und der Mensch in seiner Vernunft warf vielfach das Joch der Religionen ab, die ihn bis dahin mehr oder weniger gefangen hatten. Und da wurde aber natürlich auch oft das Kind mit dem Bade mit ausgeschüttet, aber es war eine antireligiöse Zeit. Vieles brach damals zusammen, was jahrhundertelang in Traditionen bestand. Dann war 1781 Amerika unabhängig geworden. Die Französische Revolution war gewesen. Es waren ganz gewaltige Umbrüche, sicher noch einschneidender als das, was wir jetzt in den letzten Jahren bei uns hier erlebt haben, mit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts und diesen Dingen. Und irgendwie war damals ein weit verbreitetes Gefühl vorhanden, dem Weltende nahe zu sein, weil so dramatische Dinge sich vollzogen. Man wusste ja nicht, was noch in 120 Jahren später sein würde. Wir wissen ja auch nicht, was in Jahren noch sein wird. Und in dieser Zeit, wo so ein Gefühl da war, es geht alles zu Ende, da brach eine allgemeine religiöse Erweckungsbewegung auf, und zwar besonders in England und Amerika im angelsächsischen Raum. Da waren auch diese Männer Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, Finney, Torrey, Moody, alles Männer, die Gott in besonderer Weise gebraucht hat, um das Evangelium zu verkündigen, so dass viele erweckt wurden, viele zum Glauben an Gott kamen, Christus ihr Leben weihten und einfach ein neues Leben begannen. Und in dieser Zeit entstanden auch die katholisch-apostolischen Gemeinden. In London nämlich 1832 entstand aus meiner Sicht eine schwarmgeistige, das heißt eine unnüchterne Bewegung, und zwar durch den schottisch-presbyterianischen Geistlichen Edward Irving, wir sehen sein Lebensalter, und durch einen Bankier namens Henry Drummond, auf dessen Gut Elbury. Von November 1832 bis Juli 35 wurden in diesem Kreis durch prophetische Schau 12 Apostel ausgesondert und auf einen einmaligen weltweiten Missionsdienst vorbereitet. Die Bewegung breitete sich dann rasch über England und Deutschland aus. Man kämpfte zunächst nicht gegen die Kirchen, die vorhanden waren, sondern wollte dieselben Kirchen, also römisch-katholische Kirche, evangelische, reformierte und so weiter, erneuern. Das war die katholisch-apostolische Gemeinde. Sie entstand aus der römisch-katholischen Kirche heraus, eben diese beiden Männer führend, Irving und Drummond, und sie beriefen aufgrund einer Eingebung, einer prophetischen Sicht 12 Apostel. Darum katholisch-apostolisch. Sie hatten den Eindruck, dieser Zeit fehlen Apostel. Über Jahrhunderte hatte es keine Apostel mehr im urchristlichen Sinn gegeben in den Kirchen und so weiter. Und man sah die Not der bestehenden Kirchen hauptsächlich darin, dass keine Apostel da sind. Und darum berief man 12 neue Apostel. Zweitens, Benennung von deutschen Aposteln. 1863 waren bereits 6 der 12 katholisch-apostolischen Apostel gestorben. Also einige Jahre später, fast 30 Jahre später, war die Hälfte gestorben dieser Leute. Und in Deutschland wollte man sich damit nicht abfinden. Und da trat ein Prophet namens Geier auf und berief durch Weissagung den Königsberger Ältesten Rudolf Rosso-Schacki zum Apostel. Weitere Apostel wurden benannt, so dass 6 englische und 6 deutsche Apostel wieder die 12-Zahl der Bibel bildeten. Also ursprünglich englische Apostel, als einige gestorben waren, wurden aus Deutschland 6 weitere ergänzt. Dann kam es aber zu einer Trennung. Drittens, doch die englischen Apostel erkannten die Deutschen nicht an. Es gab eine Rivalität. Es kam zur Trennung. Der deutsche Zweig entwickelte sich zunehmend kirchenfeindlicher. Eine führende Rolle in der neuen deutschen Bewegung spielte der spätere Apostel Friedrich Wilhelm Schwarz. Er schloss Geier, der ihn selbst zum Apostel berufen hatte, aus der Kirche aus. Viertens, das Stammapostolat. Am 6. Dezember 1895 wurde der Amtsantritt des Hauptleiters Friedrich Krebs zur Geburtsstunde des neuapostolischen Stammapostolats. Ich erkläre den Begriff gleich noch weiter unten. Sowas Ähnliches, wenn wir es mal ganz grob vergleichen, wie das Papsttum in der römisch-katholischen Kirche. Krebs leitete die Bewegung von 1895 bis 1915 Jahre lang. Also seit 6. Dezember 1895. Dann kam Hermann Niehaus, der zweite Stammapostel, bis 1930. Unter ihm vergrößerte sich die neuapostolische Kirche enorm. Die Zahl der Gemeinden stieg von knapp 500 auf etwa 1800 an. 31 neue Apostel kamen weltweit hinzu. Dann sechstens Johann Gottfried Bischof. Der dritte Stammapostel Johann Gottfried Bischof weihte in seiner Amtszeit von 1930 bis 1960 mehr als 70 weitere Apostel. Wenn ich richtig informiert bin, lebte er im Karlsruher Raum, hier in Baden. Zumindest ist er in Karlsruhe gestorben. Siebtens, weitere Stammapostel. Vierter Stammapostel wurde Walter Schmidt, fünfter der Schweizer Ernst Streckeisen, zum ersten Mal ein Nichtdeutscher. Sechster Urwieler und siebter der heute amtierende Stammapostel Fehr, beide ebenfalls Schweizer. Soweit mal ganz grob die geschichtlichen Daten, wie es zur Entstehung der neuapostolischen Kirche kam. Das sind nur so ein paar Eckdaten, möchte ich sagen. B, jetzt die Ausbreitung. Heute hat die neuapostolische Kirche weltweit ca. 2 Millionen Mitglieder, wenn meine statistischen Zahlen hier stimmen, die unter anderem von mehr als 100 Aposteln betreut werden. Im Vereinigten Deutschland hat die Neuapostolische Kirche inzwischen fast 500.000 Mitglieder. Damit ist sie hierzulande hinter den beiden verfassten Großkirchen, katholisch-evangelische Kirche, die drittstärkste religiöse Gemeinschaft. Fast 500.000 Mitglieder. Soweit also jetzt dieser mehr trockene geschichtliche Teil. Dann der Schwerpunkt dieses Abends, römisch 2, die falschen Lehren der neuapostolischen Kirche. Falsch aus meiner Sicht, vielleicht aus der Sicht einiger von uns, nicht unbedingt aus unser aller Sicht. Die falschen Lehren der neuapostolischen Kirche. Erstens, die Stellung zur Heiligen Schrift. Im neuapostolischen Glaubensbekenntnis oder Katechismus, der heißt Fragen und Antworten über den neuapostolischen Glauben, lautet die zweite Frage, welche Bedeutung hat die Bibel für uns? Antwort, zusammengefasst ist das Wort der Bibel als Bericht von der Vergangenheit, als Hinweis auf die Gegenwart und Zukunft, wie auch als Zeugnis von Jesus und seiner Lehre wichtig und nützlich. Jedoch kann die Bibel die Wirksamkeit der Gottesboten in der Verkündigung der Lehre, der Spendung der Gnadenhandlungen, Sakramente und der Pflege der Gotteskinder nicht ersetzen. Ich unterstelle jetzt hier einmal, dass mit den Gottesboten hauptsächlich die Apostel, die heute amtierenden Apostel gemeint sind. Da wird also die Bibel selbstverständlich als wichtiges Buch, als Grundlage anerkannt und stehen gelassen. Es wird aber gleichzeitig gesagt, dass die Wirksamkeit der heute tätigen Gottesboten besonders wichtig ist und betont wird und von der Bibel nicht ersetzt werden kann. Aus dieser Darstellung werden zwei Dinge ersichtlich, so interpretiere ich das. A, das Zeugnis von Jesus und seiner Lehre wird erst an dritter Stelle genannt, ist mir so aufgefallen. B, der Dienst der Apostel hat für die neuapostolischen Gläubigen größere Bedeutung, da ja die Bibel nur vergangenes, totes Wort enthält, während die heutigen Apostel aktuelles, lebendiges Wort haben. Das heißt, sie bekommen immer neue Weisungen von Gott und leiten so die Kirche und die Gläubigen und interpretieren die Bibel. Was die Apostel sagen, was sie lehren, mit dem Stammapostel zusammen, das ist einfach Wegweisung für die Gläubigen in der neuapostolischen Kirche. Nicht, dass der Einzelne deswegen nicht mitdenken könnte und dürfte, das sicherlich ist möglich, aber er muss sich doch diesen Richtlinien fügen oder er kommt in Konflikt mit seiner Kirche. Fazit: Die Bibel tritt hinter die Lehren der Neuapostel zurück, so ist mein Eindruck. Außerdem haben die Neuapostel die Auslegung der Schrift an sich gerissen. Wenn in diesem selben Katechismus Frage 8 heißt, wer ist vor allem berufen und fähig, den Sinn der biblischen Darstellungen und Ausführungen auszulegen? Antwort: Der Stammapostel und die mit ihm in der Einheit verbundenen Apostel. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Wer ist vor allem berufen und fähig, auszulegen? Wer hat die Lehrbefugnis und Auslegungsbefugnis? Antwort ganz klar: Der Stammapostel und die mit ihm in der Einheit verbundenen Apostel. Zweitens, die Lehre von Gott. Die Lehre von Gott ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Gott, der Vater, ist Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt. Jesus Christus ist der Erlöser. Der Heilige Geist wirkt an der Welt und in den Gläubigen. Das sehe ich ganz genauso und ich denke viele von uns. Drittens, die Lehre von den Aposteln und Stammaposteln. Das ist ja ganz klar, dass hier der Schwerpunkt liegt. Wenn sich eine Kirche neuapostolische Kirche nennt, wenn das schon im Namen dieser Kirche vorhanden ist, dann ist ja klar, dass hier eine besondere Bedeutung liegt. Neuapostolische Kirche, also die Lehre von den Aposteln und Stammaposteln. A, die Lehre von den Aposteln. In der neuapostolischen Kirche soll das von Jesus begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gegebenen Apostel vollendet werden. Steht so wiederum Katechismus, Frage 220. Lehrmäßige Konsequenz, der vierte und fünfte Glaubensartikel. Ich zitiere die beiden Artikel kurz. Der vierte Glaubensartikel der Neuapostolischen Kirche heißt: Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Apostel regiert, wohlgemerkt lebende Apostel, bis zu seinem Wiederkommen, dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, mit dem Auftrag zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen. Also das alles sollen lebende Apostel tun. Und der fünfte Glaubensartikel heißt: Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi nur von Aposteln erwählt und in ihr Amt eingesetzt werden und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und Kräfte hervorgehen müssen, auf das mit ihnen ausgerüstet die Gemeinde ein lesbarer Brief Christi werde. Ich zitiere aus Friedrich Wilhelm Haag, die Neuapostolische Kirche. Biblische Kritik aus meiner Sicht, von der Bibel her, da müssen wir uns jetzt mit dem Begriff Apostel etwas näher befassen. Der Begriff Apostel heißt ja auf Deutsch Gesandter. Das griechische Wort Apostello heißt senden, Das deutsche Wort Post kommt auch daher. Lateinisch das gleiche Wort Missionare heißt auch senden. Missionar ist auch ein Gesandter, Apostel oder Missionar. Und das Lexikon zur Bibel führt zum Begriff Apostel Folgendes aus. Vielen von uns bekannt, Lexikon zur Bibel, umfassendes Werk. Da steht A, das muss man nämlich wissen, dass das Wort, der Begriff Apostel, verschiedene Bedeutungen hat in der Bibel, im Neuen Testament. A ist Apostel zunächst mal als Untergebener des Herrn, der ihn sendet. Jesus ist der, der sendet, und die von ihm Gesandten sind seine Apostel, seine Gesandten. Dann B, Apostel als Abgesandte von Gemeinden. In 2. Korinther 8, Vers 23 werden ganz einfache Gesandte, Gemeindegesandte, das waren keine besonderen Apostel, keine der zwölf, auch nicht Zeugen der Auferstehung, sondern einfach Gesandte, die von einer Gemeinde etwas abgegeben haben, in einer anderen, nämlich eine Geldgabe, eine Sammlung. Die werden mit dem gleichen Wort Apostel genannt. C. Apostel als Missionare, Gesandte der Urchristenheit. In dem Sinn wurde Paulus und Barnabas ausgesandt, um Gemeinden zu gründen. Apostel im Sinn von Missionar, Gemeindegründer. Dann D. Apostel, die zwölf, die Jesus Apostel genannt hat. Die zwölf Jünger, die er erwählt hatte zum Dienst und ausgesandt hat. Jesus hatte ja zwölf ausgesandt, dann hat er einmal 70 ausgesandt. Und beide Gruppen werden Apostel genannt, einfach Ausgesandte, Missionare. Und E, selbst Jesus Christus wird in Hebräer 3, Vers 1 Apostel genannt, weil er von Gott gesandt war in diese Welt. Also wir sehen, der Begriff Apostel kommt im Neuen Testament mindestens in fünf verschiedenen Bedeutungsformen vor. Das ist alles nicht das Gleiche, das sind fünf verschiedene Füllungen des Begriffes Apostel, wenn wir ihn mal ein bisschen untersuchen. Jetzt dazu noch folgende Ergänzung. Apostel im engeren Sinn waren nur Jesu Jünger. Das ist der ganz enge Sinn. Der nach dem Tod des Judas hinzugewählte Matthias, Judas hat sich ja das Leben genommen, daraufhin haben die anderen gelost und Matthias ausgelost. Jakobus, der Bruder des Herrn, wird ganz deutlich im Neuen Testament Apostel genannt. Und Paulus. Und alle diese genannten waren Augenzeugen des leibhaftig auferstandenen Herrn Jesus. Die Stellen habe ich da aufgeführt, wo deutlich wird, sie waren Augenzeugen des Auferstandenen. Das sind die Apostel im engen Sinn. Und das kann keiner der heutigen neuapostolischen Apostel von sich behaupten, dass er Augenzeuge der Auferstehung ist. Und das wird auch keiner behaupten. Das will ich auch keinem unterstellen. Also die Apostel im engen Sinn, diese, die wir hier genannt haben, die Zwölfe und Matthias, der Judas ersetzt hat, Jakobus und Paulus, insgesamt 15. Judas abgezogen 14. Das sind die ganz engen Apostel als Zeugen der Auferstehung. So, und jetzt ist eine wichtige Aussage. In Epheser 2, Vers 20 steht, dass die Gemeinde Jesu Christi aufgebaut ist auf das Fundament der Apostel und Propheten. Sie ist auf das Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut. Ein Fundament kann aber nur einmal gelegt werden. Und das Fundament der Gemeinde sind diese Apostel, nämlich diese Zeugen der Auferstehung. Denn von ihnen haben wir die Evangelien im Neuen Testament, von ihnen haben wir die Briefe. Das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde gebaut ist, auf den Zeugnissen dieser 14 genannten Leute, von denen wir von fast allen schriftliche Zeugnisse in der Bibel haben. Also, ein Fundament kann nur einmal gelegt werden. Heute hinzugewählte Apostel können niemals das Fundament dieser Gemeinde sein. Das Fundament hat Jesus damals schon gelegt. Und dann steht in Epheser 4, Vers 11 bis 12, dass Gott gesetzt hat in der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gott hat sie gesetzt. Gott hat diese Menschen berufen. Und dass es bei den 14 genannten oben so war, das kann keiner von uns bezweifeln. Nur wenn heute einer sagt, ich bin auch ein berufener Apostel, dann kann man das glauben oder eben nicht glauben. Das kommt je nach, kommt darauf an, wie man dazu steht. Aber natürlich wird die Neuapostolische Kirche sagen, unsere Apostel sind von Gott eingesetzt. Durch den Stammapostel. Er wurde geleitet, als er sie berufen hat und so weiter. Aber wir aus unserer Sicht machen da sicher Fragezeichen, weil das kann jede Gruppe behaupten. Wir haben von Gott eingesetzte Leute. Dann müssen wir auch wissen, dass Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 11 vor falschen Aposteln warnt. Dass er sagt, dass falsche Apostel kommen werden. Damals schon in der ersten Christenheit, da hat er sicher nicht gleich an das Jahr 2000 gedacht oder 1900. Damals schon in der ersten Christenheit gab es falsche Apostel, vor denen Paulus gewarnt hat. Und deswegen müssen wir prüfen, wenn irgendjemand sagt, ich bin ein Apostel, wir müssen es prüfen, weil die Bibel von richtigen und auch von falschen Aposteln spricht. Wir müssen es prüfen. B. Die Lehre vom Stammapostel. Im Katechismus, Frage 226, welche Stellung hat der Stammapostel? Antwort: Der Stammapostel ist als das sichtbare Haupt der Kirche in allen Angelegenheiten oberste Instanz. Er wird von allen Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche als der Repräsentant des Herrn auf der Erde angesehen. Stimmt da was nicht mit? Ah ja, gut. Okay. Seite 4 oben. Also, nochmal der zweite Halbsatz. Er wird von allen Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche als der Repräsentant des Herrn auf der Erde angesehen, der Stammapostel. Faktisch ist der Stammapostel der Papst der Neuapostolischen Kirche, auch wenn Sie das sicher nicht so bezeichnen. Aber er ist der Repräsentant des Herrn auf dieser Erde. Biblische Kritik: Der Repräsentant Jesu auf dieser Erde ist kein Mensch. Das war nicht Petrus, das war nicht Leo der Erste oder Johannes Paul der Zweite. Das kann kein Mensch sein, es ist der Heilige Geist. Denn als Jesus zum Himmel ging, hat er gesagt, dass er seinen Heiligen Geist senden wird. Und der Heilige Geist vertritt Jesus hier auf dieser Erde. In Matthäus 23, Vers 8 steht, einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Einer ist der Meister, Christus, kein Mensch. Kein Papst, kein Luther, kein Bischof, kein Kardinal, kein Sonstiger. Einer ist der Meister, sonst sind alle Brüder. Es gibt nicht Klerus und Laien in der Bibel. Da stehen alle gleich, alle unter dem Boden des Kreuzes, und da gibt es keine Extragruppe, die über die anderen gesetzt ist. Viertens, die neuapostolische Lehre von der Kirche. Selbstverständnis, die neuapostolische Kirche sieht sich selbst als Schlusskirche. Das heißt, als die Kirche, wie wir eben schon eingangs hörten, die das Heil Jesu Christi auf dieser Erde vollenden soll, die eben ganz am Schluss der Geschichte berufen wurde, von Gott eingesetzt ist, sie ist die Schlusskirche, wie ein Schlussstein an einem Gebäude. B. Die Heilsnotwendigkeit der Zugehörigkeit zur neuapostolischen Kirche. Das heißt, die Zugehörigkeit zur neuapostolischen Kirche ist Bedingung zum Heil. In einer anderen Glaubensgemeinschaft kann man nicht selig werden. Diese Sicht macht die neuapostolische Kirche, aus meiner persönlichen Sicht, zu einer klassischen Sekte. Weil das behaupten alle Sekten, nur bei uns kann man in den Himmel kommen. Nur bei uns ist der richtige Weg, und wenn man nicht zu uns gehört, kann man nicht zu Gott kommen. Das behauptet natürlich niemand böswillig, das behauptet jeder, der das sagt, aus voller Überzeugung, weil er überzeugt ist davon, das ist die Wahrheit, und er will ja andere gewinnen dafür, das ist mir ganz klar, das verstehe ich, und deswegen meine ich das nicht böse, aber es wird so gesehen, nur innerhalb der neuapostolischen Kirche, nur wenn man versiegelt wurde durch einen Apostel oder Stammapostel, dann kann man wirklich zu Gott kommen. Und darum jetzt gleich hier C, die Ämter, die es in der neuapostolischen Kirche gibt. Es gibt den Stammapostel, das ist also nur eine Person jeweils, heute der Schweizer Fea, wenn es noch so ist, wenn er inzwischen nicht abgelöst ist. Dann gibt es Stammapostelhelfer, Bezirksapostel, Apostel, Bischof, Bezirksältester, Bezirksevangelist, Gemeindeältester, Hirte, Gemeindeevangelist, Priester, Diakon, Unterdiakon. Ich weiß jetzt nicht, welche dieser Ämter hauptberuflich ausgeführt werden. Ich schätze jetzt mal bis zur Bischofsebene oder vielleicht auch Bezirksältestenebene, wahrscheinlich bis zur Bischofsebene hauptberuflich, und das andere wird vielleicht auch nebenberuflich ausgeübt, aber das ist nur ein Nebengedanke. Fünftens, die neuapostolische Lehre von den Sakramenten. Wenn wir Sakrament jetzt verstehen als heilbringendes Mittel, so wird das Sakrament auch in der römisch-katholischen Kirche verstanden. Ein Sakrament ist ein heilbringendes Mittel, was mir gespendet wird und mir Heil bringt. Ein Stückchen des Heils. Kein Sakrament bringt mir das ganze volle Heil. Also wenn ich getauft bin, dann habe ich das Heil. Oder wenn ich versiegelt bin, habe ich das Heil. Oder wenn ich am Abendmahl teilnehme, habe ich das Heil. Aber immer stückchenweise kriege ich einen Teil vom Heil. Im Katechismus, Frage 221. In der engen Verbindung zu den Amtsträgern und der gläubigen Hinnahme der Sakramente ist einem jeden Gnadensuchenden die Erreichung des von Jesus verheißenen Zieles verbürgt. Müssen wir nochmal lesen, ist ein bisschen schwierig ausgedrückt vielleicht. In der engen Verbindung zu den Amtsträgern und der gläubigen Hinnahme der Sakramente ist einem jeden Gnadensuchenden die Erreichung des von Jesus verheißenen Zieles verbirgt. Also er muss darauf vertrauen, dass die Amtsträger von Gott eingesetzt sind und muss die Sakramente gläubig hinnehmen, und damit ist ihm die Erreichung des von Jesus verheißenen Zieles verbirgt. Es wird sehr stark Wert gelegt auf die Sakramente. Und was sind das nun für Sakramente? Drei an der Zahl, ich habe sie eben schon genannt indirekt, Taufe, Abendmahl und Versiegelung. Ich habe ja hier schon einmal gesagt, die römisch-katholische Kirche lehrt 7 Sakramente, die neuapostolische Kirche lehrt 3 Sakramente, die evangelische Kirche lehrt 2 Sakramente und die Bibel lehrt 1 Sakrament, wenn wir das in diesem Sinn verstehen, Anführungsstriche Sakrament, nämlich Jesus Christus. Die Bibel sagt, Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Lohn der Sünde, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. In ihm ist das ewige Leben, und wer ihn hat, der hat das Leben, und der bedarf weiter keiner Sakramente als zusätzliche heilbringende Mittel. Selbstverständlich wird sich ein Christ taufen lassen, selbstverständlich wird ein Christ am Abendmahl teilnehmen, ganz klar, aber er braucht das nicht sehen als zusätzliche heilbringende Mittel. Das Heil bringt Jesus allein. Er ganz allein. Also Taufe. Die neuapostolische Kirche übt die Kindertaufe, so wie die großen Kirchen auch. Getauft wird mit Wasser auf den Namen des dreieinigen Gottes. Nur Amtsträger der neuapostolischen Kirche sind zur gültigen Spendung des Taufsakraments berechtigt. Für die unter uns, die katholisch sind oder waren, früher einmal, klingt das vielleicht sehr römisch-katholisch, Spendung des Taufsakraments. Da ist also jemand in der Lage, ein Taufsakrament, ein Stückchen Heil zu spenden. Also ich kann das nicht, ich kann kein Heil spenden. Ich kann Menschen nur zu Jesus Christus weisen, der das volle Heil in sich vereinigt. B. Das Abendmahl. In jedem Gottesdienst wird Abendmahl gefeiert. Man macht das so, dass man aufsteht und vorne zum Altar kommt, wo der Diensttuende die Hostie gibt. In die Hostie sind, wenn ich es richtig erinnere, rote Punkte eingebacken, aber ich glaube, das sage ich gleich noch in einem späteren Teil. Und Das Abendmahl wird so verstanden, das ist jetzt natürlich etwas Heiliges für jeden, der das so von Herzen glaubt, und ich will das wirklich auch so sagen. Es wird verstanden als Bestätigung, dass die Schuld erlassen ist. Denn vor jedem Abendmahl geht die Vergebung der Sünden, die Freisprache genannt wird, voraus. Das heißt, der neuapostolische Gläubige, so habe ich es auch von Gollnix und anderen gehört, freut sich sehr auf die Teilnahme am Gottesdienst, weil er weiß, jetzt in diesem Gottesdienst werde ich wieder freigesprochen von den Sünden der vergangenen Woche. Da der Priester, der Dienst tut, er spricht mich frei, er erteilt die Absolution allen denen, die das im Glauben für sich nehmen. Und so macht man das natürlich von ganzem Herzen und mit Inbrunst. Es wird nur die Hostie ausgeteilt, auch Kinder nehmen schon an dieser Form aus Büchern zweiter Quelle, Sekundärliteratur, sondern ich habe hauptsächlich den Neuapostolischen Katechismus verwendet. Es sind Originalzitate, hier wieder aus dem Katechismus, Frage 281. Was bedeutet die Versiegelung? Die heilige Versiegelung ist die Spendung des Heiligen Geistes und damit der wesentliche Teil der Wiedergeburt. So wird es hier gesagt. Spendung des Heiligen Geistes und damit der wesentliche Teil der Wiedergeburt. Man beruft sich mit dieser Sicht auf Bibelstellen natürlich, hauptsächlich aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 8, Vers 17, wo Philippus in Samarien gewirkt hat. Er hat dort Jesus Christus verkündigt in einer neuen Volksgruppe unter den Samaritern. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus, aber etwas Eigenartiges passiert. Sie empfangen nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fällt nicht auf sie. Und dann muss extra Petrus geholt werden von Jerusalem. Und als er die Hände auf sie legt, da fällt der Heilige Geist auf die Samariter. Und eine neue Volksgruppe wird Christ oder wird mit dem Heiligen Geist eben getauft. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist sehr wichtig. Petrus musste kommen, damit der Heilige Geist fällt, aus zwei Gründen. Einmal, weil er der von Jesus eingesetzte Schlüsselapostel war. Jesus hatte zu ihm gesagt, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben. Und überall, wo neue Gruppen erreicht werden für das Evangelium, ist immer Petrus das von Gott gebrauchte Werkzeug. Am Pfingsttag für die Juden, Petrus predigt und Gott wirkt unter seiner Predigt und schenkt den Heiligen Geist, dass 3000 Menschen gläubig werden. Hier in Samarien muss extra Petrus kommen. Und später im Haus des Cornelius, als zum ersten Mal Heiden zum Glauben kommen, ist es wieder Petrus, der predigt, den Gott gebraucht. Also Petrus war der Schlüsselapostel, nicht im Sinn der römisch-katholischen Kirche, sondern einfach, weil Gott ihn so gebraucht hat. Und das Zweite war jetzt sehr wichtig. Wenn Petrus nicht gekommen wäre, dann wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass in Samarien eine samariterchristliche Gemeinde entsteht, das heißt, dass die Gemeinde in zwei Hälften bricht. In Jerusalem judenchristliche Gemeinde und in Samarien samariterchristliche Gemeinde und später in Rom oder irgendwo heidenchristliche Gemeinde. Da wäre die Gemeinde Jesu Christi in drei Hälften zerbrochen, weil zwischen diesen Volksgruppen waren ganz tiefe rassische und ethnische Trennungslinien. Und das waren nur durch das Evangelium zu kitten. Und darum hat Gott das so gemacht, dass derselbe Petrus, der in Jerusalem gepredigt hatte, unter dessen Predigt Juden zum Glauben gekommen war, jetzt auch nach Samarien kommen musste. Und so wurde deutlich, das ist eine Gemeinde, die gehört zusammen. Judenchristen, Samariterchristen und später Heidenchristen, Deutsche, Italiener, Griechen, ganz egal, Amerikaner. Die Gemeinde Jesu ist, das ist ja das Schöne, ein Leib, aus allen Nationen, alle, die Christus als ihren Retter angenommen haben, den Heiligen Geist empfangen haben, die gehören zu einem Leib. Und das sollte damals deutlich gemacht werden, auch nach außen symbolisiert werden. Deswegen kam Petrus. Aber daraus darf man nicht, jetzt kommt das Entscheidende, daraus darf man nicht die Lehre ableiten, nur wenn ein besonders bevollmächtigter, autorisierter, Mann oder überhaupt Mensch die Hände auflegt, empfängt ein Suchender den Heiligen Geist. Denn es gibt viele Stellen im Neuen Testament, wo Menschen den Heiligen Geist empfangen haben ohne Handauflegung. Ich habe eben zitiert Apostelgeschichte 10. Da heißt es, als Petrus noch redete, als er predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Ohne Handauflegung. Der Heilige Geist fiel auf sie. Paulus schreibt im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Christi. So entsteht der Glaube, so empfängt der Mensch den Geist Gottes und dazu ist nicht dieses äußere Zeichen der Handauflegung nötig. Handauflegung kommt in der ganzen Apostelgeschichte, die ja einen Zeitraum von 30 Jahren beschreibt, nur 6-mal vor. 30 Jahre, 6-mal, nun wird nicht jede berichtet sein, aber wir merken, das ist nicht so oft. Und jedes Mal, wo Handauflegung vorkommt in der Apostelgeschichte, kann man genau begründen, warum an dieser Stelle Hand aufgelegt wurde. Kann man genau begründen. Das würde jetzt zu weit führen, aber wer mich dann nachher fragen will, darf mich gerne fragen, wenn er mir eine Stelle zeigt in der Apostelgeschichte. Ich glaube, ich kann aus dem Kopf sagen, welche Begründung da vorliegt, eben aus meiner Sicht. Gut, also Apostelgeschichte 8, 17 oder 19, 6 wird auch oft erwähnt. Das sind die sogenannten Jünger in Ephesus, denen Paulus dann auch die Hände auflegte. Aber es waren immer Juden oder Samariter, die in den neuen Bund hineingeführt wurden. Wir haben keine Stelle im Neuen Testament, das ist jetzt sehr wichtig, wo Heiden, also nicht Juden oder nicht Samaritern, Samariter waren Halbjuden, die Hände aufgelegt wurden, damit sie Christen wurden. Nie wurde einem Heiden im Neuen Testament die Hände aufgelegt, damit er Christ wurde. Das waren immer Juden, die schon aus dem alten Bund in den neuen geführt wurden. Und wir kommen aus den Nationen in den neuen Bund zu Christus und brauchen keine Handauflegung. Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter annehmen. Auch Epheser 4,30 wird oft zitiert. Ich muss es hier sehr gründlich machen, weil hier sind wir an der Kernstelle. Epheser 4,30, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ist ganz klar, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, aber wir wollen jetzt lesen, gleich wann das geschah, wann wir versiegelt wurden. In Epheser 1, Vers 13. Und manche von uns haben ja auch die Bibel dabei, oder wer sie nicht dabei hat, kann auch noch eine haben, aber die Stelle sollten wir jetzt unbedingt aufschlagen, weil ich die für die wichtigste des ganzen Abends halte. Epheser 1, Vers 13, wenn wir das mal miteinander lesen wollen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Wer es jetzt nicht aufschlagen will, kann ja hören, was ich lese. Ich habe jetzt hier Lutherbibel, kann man auch nach Elberfelder lesen oder sonstiger. Da schreibt Paulus an die Epheser etwas von der Versiegelung. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm, in Christus, seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ein Angehöriger der Neuapostolischen Kirche wird sicherlich jetzt hier gleich assoziieren, gleich gedanklich verbinden, ja, dann hat ihm ein Apostel die Hände aufgelegt, aber davon steht nichts hier, dass da ein Apostel die Hände aufgelegt hätte, sondern es steht so da, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Die griechische Zeitform, die hier verwendet wird, drückt absolute Gleichzeitigkeit aus. Absolute Gleichzeitigkeit, parallel. Als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das? In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter und Herrn, als den einzigen Mittler zu Gott erkennt und ihn annimmt, im Glauben annimmt in sein Herz, in dem Moment kommt Christus durch den Heiligen Geist in sein Herz hinein und er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, ohne dass ihm ein Mensch die Hände auflegen muss. Niemand, kein Bischof, kein Papst, kein Luther, keiner. Christus macht das selbst, er schenkt den Heiligen Geist, er kommt selbst unsichtbar im Heiligen Geist in ein Menschenherz hinein. Also Das hier unten steht es nochmal. Nach Epheser 1,13 geschieht die Versiegelung mit dem Heiligen Geist zur Zeit des Gläubigwerdens. Und da habe ich noch einen Abschnitt vergessen. Biblische Kritik. Eine besondere Handlung der Übergangszeit vom Alten ins Neue Testament wurde institutionalisiert. Schweres Wort. Die in den gleichen Kapiteln berichteten Wunder konnten auch nicht institutionalisiert werden. Da in der Apostelgeschichte werden so viele Wunder berichtet. Ungeheure Dinge, die da geschehen sind. Aber die konnte man auch nicht institutionalisieren. Die konnte man auch nicht so jetzt kanalisieren, dass die heute jederzeit da geschehen, wo man will. Das geht nicht. Das ist also eine gewisse Inkonsequenz. Sechstens, wir kommen jetzt langsam Richtung Schluss. Der Totendienst, das ist aus meiner persönlichen Sicht etwas sehr Bedenkliches. Gebet für Tote. In der Neuapostolischen Kirche wird an bestimmten Tagen, ich weiß nicht, ob es in jedem Gottesdienst ist, aber zumindest an bestimmten Tagen für Tote, für Verstorbene gebetet. Und als ich selbst damals diesen Gottesdienst miterlebte, sagte der Priester im Gebet, dass wir uns jetzt mit allen verstorbenen Gliedern der Neuapostolischen Kirche vereinigen. So drückte er sich aus, ich zitiere das ganz wörtlich, weil ich mir das sehr gut gemerkt habe, denn da ließ mir ein bisschen den Rücken runter, als ich das hörte, im Gebet mit den Verstorbenen vereinigen. Ich glaube zwar, dass die Verstorbenen leben, dass sie, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, aber ich glaube nicht, dass wir uns mit den Verstorbenen vereinigen können, weder geistlich im Gebet noch sonst irgendwie. Ich glaube, dass sie an einem Ort sind, wo sie Gott hinbeordert hat und dass sie nicht mehr erscheinen können und dass sie auch nicht mehr erlöst werden können, wenn sie nicht erlöst sind. Denn das sagt die Bibel ganz deutlich in dem Bericht Jesu vom reichen Mann und armen Lazarus. Ist der reiche Mann in einem Ort und der Lazarus ist an einem Ort und es ist eine tiefe Kluft zwischen ihnen. Beide können ihren Ort nicht wechseln. Und in Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt also, dann kommt die Schlussbilanz. Und dann ist es nicht mehr möglich, für den betreffenden Menschen etwas zu tun. Auch das macht man ganz gewiss nicht bösartig oder böswillig. Das will ich nicht unterstellen, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, man will diesen Verstorbenen helfen. Man will auch den Angehörigen helfen, die vielleicht nicht im Glauben gestorben sind. Man möchte ihnen noch helfen. Aber ohne es zu wissen, kommt die Neuapostolische Kirche oder die, die das praktizieren, in diesem Punkt in die Nähe des Spiritismus. Weil Spiritismus heißt Kontaktaufnahme mit verstorbenen Geistern. Und da sehe ich eine Nähe. Ich sage nicht, da wird Spiritismus praktiziert. Ich sage, da kommt man in die Nähe, da kommt man an die Grenze dieses Bereichs. Siebtens, die neuapostolische Lehre von der Endzeit. Neuntens, neunter Glaubensartikel. Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen wird, wie er zum Himmel gefahren ist, und die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die auf sein Kommen hofften und zubereitet wurden, verwandelt und zu sich nimmt, dass er nach der Hochzeit im Himmel mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt, sein Friedensreich aufrichtet und sie mit ihm als Könige und Priester regieren. Am Abschluss des Friedensreiches wird er das Endgericht halten, wie sie gehandelt haben, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Also die Endzeiterwartung der neuapostolischen Gläubigen ist ganz ähnlich wie die, die ich habe oder viele von uns. So sehen wir das auch, dass Jesus kommen wird, dass er die lebenden Christen zu sich nimmt und dass er die Verstorbenen zu sich rufen wird aus den Gräbern. Also da sind sicher viele Parallelen. Und ich möchte jetzt nicht im Einzelnen da tiefer gehen, ob es da in einem nebensächlicheren Punkt oder mehreren noch Unterschiede gibt. Das soll uns jetzt vielleicht mal nicht weiter beschäftigen. Ich würde gerne noch in einem dritten Bereich über die Ethik etwas sagen. Jetzt hatten wir bis hierhin Dogmatik, also Lehre, und jetzt kommt Ethik, Lebensführung. Von den neuapostolischen Gläubigen wird eine sittlich ernste Lebensführung erwartet. Das erwartet Gott sicherlich von jedem Christen, der es ernst meint, auch von uns. A. Abgelehnt werden, loser Umgang der Geschlechter miteinander, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Abtreibung. So bis hierhin kann ich hundertprozentig zustimmen. Weltliches Leben, Tanzvergnügen, Theaterbesuche, Skatspiel, Biergarten etc. Da wird vielleicht der ein oder andere von uns ein etwas weiteres Gewissen haben. Und ich denke, das ist auch möglich von der Bibel her. Aber mir ist jemand, der das da ernster nimmt, der ist mir lieber als einer, der das zu lau nimmt und fünfe gerade sein lässt. B. Das Leben einer neuapostolischen Familie wird stark von der Kirche her bestimmt. Jetzt muss ich noch einmal zitieren aus diesem Büchlein, weil hier jemand das sehr beschrieben hat. Ich hoffe nicht, dass sie das verletzt, wenn ich das jetzt hier so lese. Da hat jemand, ein Betroffener, ein Neuapostolischer, seinen Bericht im Oktober 1985, sind nur ein paar Sätze, so beschrieben. Wochenaufteilung der Neuapostolischen Kirche. Montag ab so und so viel Uhr, 19 Uhr bis 21 Uhr singen üben. Dienstag möglichst mit der Geige ein paar Stunden üben, wenn man im Chor und als Streicher spielt. Und ist man männlich, muss man in den Weinberg, das heißt ab 19 Uhr ausschwärmen, und alle anderen, die tagsüber viel für sich und die Allgemeinheit taten, dann bis sogar 21 Uhr bekehren und im häuslichen Frieden nach getaner Arbeit stören. Mittwoch am Abend ab 19 Uhr Gottesdienst bis ca. 20.30 Uhr. Anschließend bis nach ca. 22 Uhr neuapostolische Geigenlieder üben. Donnerstag wieder für die neuapostolische Kirche neue bekehren und im häuslichen Frieden nach getaner Arbeit stören. Freitag großes Geigen und Singen bis 22 Uhr. Der einzige Tag wäre der Samstag, der einem bleibt. Auch dieser sollte so verbracht werden, damit man am Sonntag früh rechtzeitig beim Gottesdienst erscheint, und der Sonntag muss so verbracht werden, damit man am Abend wieder dafür da ist. Das heißt also, nichts darf außer dem Aufgezählten unternommen werden. Kein Verein, keine Tanzveranstaltung, kein Kino, keine Kultureinrichtung, in keinem Chor sein, kein Fernsehen, nichts, was weltlich ist. So schreibt es ein Neuapostolischer, der da Abstand gewonnen hat. Vielleicht gilt das nicht für jeden, aber er hat es hier so wiedergegeben. Ich glaube nicht, dass das für jeden gilt. Gut, viertens, die Missionsmethode der Neuapostolischen Kirche. Ich habe mich wirklich gefragt, wenn eine Glaubensgemeinschaft, die noch relativ jung ist, also erst starke 100 Jahre alt, schon eine halbe Million Mitglieder hat, allerdings hier in ihrem Stammland, wo liegt die Anziehungskraft? Da ist ja eine gewisse Anziehungskraft vorhanden. Ich habe folgende Antworten gefunden, vielleicht sind sie falsch, vielleicht sind sie unvollständig, aber ich sehe mal diese Dinge. Einmal zieht doch manche Leute das anständige, geregelte Leben der neuapostolischen Gläubigen an. Man ist im Gottesdienst sehr gut angezogen, die Männer in der Regel in schwarzem Anzug, die Frauen mit schicker Kleidung, das sieht sehr gut aus. Wir haben in Karlsruhe ganz nah neben der sehr schönen neuen neuapostolischen Kirche gewohnt, haben sehr oft neuapostolische Leute in den Gottesdienst dort gehen sehen, und da muss ich jedes Mal sagen, das ist allerhand, dass man da so Wert legt, auch auf das Äußere. Nur begrenzte Werbung mit Broschüren und Zeitschriften. Zeugen Jehova zum Beispiel arbeiten ganz, ganz stark mit Zeitschriften, das haben wir vor einigen Wochen hier gehört, mit ihren Zeitschriften Wachturm und Erwachet. In der Neuapostolischen Kirche gibt es auch Zeitschriften, aber die Werbung von Mitgliedern läuft nicht in erster Linie über Broschüren und Zeitschriften. Das Hauptprinzip ist eigentlich die Komm-und-Sieh-Methode. Das heißt, man lädt Freunde, bekannte Arbeitskollegen ein in die Gottesdienste, in die Veranstaltungen, und da wird wirklich auch etwas geboten. Das ist durchaus anzuerkennen, wie man sich da Mühe gibt, bis hin zu Streichorchestern und diesen Dingen, die dort zu sehen, zu hören sind. Aber natürlich soll dort im Mittelpunkt stehen die Verkündigung des Wortes Gottes, aber man bemüht sich wirklich diese Komm-und-Sieh-Methode. Komm doch mal mit. Es war zum Beispiel immer dort Tag der offenen Tür, wo Leute aus Karlsruhe einfach mal dieses sehr schöne neue Gebäude kennenlernen konnten, und ich weiß nicht, was dann eben dort noch geboten wurde bei solchen Besichtigungen. Besonderer Rang hat die Missionsarbeit im Verwandtenkreis. Das ist ja auch verständlich. Ich denke auch wir, die wir so, jeder von uns, der einen festen Glauben gefunden hat, möchte natürlich, dass auch seine Verwandten, Familienangehörigen zu diesem Glauben kommen. Denn wenn dieser Glaube nicht wert ist, dass ihn andere auch annehmen, dann ist er ja auch für mich nichts wert. Dann kann ich ihn ja auch abhaken. Und wenn ich selber davon überzeugt bin, dann will ich ja, dass möglichst viele das auch finden. Das ist ganz logisch. Fünftens und letztens, Begegnungen mit Neuapostolischen. Ich hoffe, dass wir das auch heute Abend hier so praktizieren. Erstens freundlich begegnen. Zweitens grundsätzlich jedem Menschen freundlich begegnen, aber auch jetzt gerade in dieser gezielten Begegnung. Zweitens erkennen, ob der Betreffende voll von der neuapostolischen Lehre überzeugt ist oder ob er wankt, das heißt jetzt, ob er selber schon Fragen hat zu dem Lehrgebäude, ob da manche Ungereimtheiten sind, ob er da irgendwie ehrlich ganz tief in seinem Herzen drin Dinge irgendwie nicht versteht und schon manchmal sich gefragt hat, warum ist das eigentlich so, warum wird das so behauptet und immer wieder, so ist es und so bleibt es, basta. Es gibt Menschen, da fängt da leise was an zu wanken, und wenn jemand wankt, dann ist er natürlich leichter für etwas anderes offen, wie wenn er ganz fest überzeugt ist. Das wird jedem von uns so gehen. Und ich weiß, beim Horst Gollnick, da fing er eben an, sich Fragen zu machen. Es waren manche Dinge, die er sich nicht erklären konnte. Er war von klein auf, von Kind auf in der Neuapostolischen Kirche. Sein Vater ist Priester hier in Mannheim in der Kirche. Vielleicht kennen Sie ihn auch. Vielleicht ist ihm der Name Gollnick gar nicht unbekannt, von dem Vater Gollnick her. Und er hat dann einfach Literatur angenommen und hat gelesen und hat es mit der Bibel verglichen und hat dann aus freien Stücken die Entscheidung getroffen, diese Kirche zu verlassen. Anderer prüft vielleicht und sagt, nein, das kann mich nicht überzeugen, ich bleibe in dieser Kirche, in dieser Lehre. Drittens, unsichere neuapostolische Gläubige mit guter Literatur versorgen. Das ist natürlich aus meiner Sicht hier gemeint, mit guter Literatur. Viertens, persönlich Zeugnis geben und mit der Bibel den Weg zu Jesus zeigen. Eben zeigen, dass Jesus allein selig machen kann und in eine lebendige biblische Gemeinde einladen. Literatur, das meint jetzt zuerst mal die Literatur, die ich verwendet habe. Kurt Hutten, das ist ein Standardwerk. Ich habe es leider nicht hier, sonst würde ich es zeigen. Ich habe es jemand geliehen und noch nicht zurückerhalten. Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten. Ein dickes Buch mit über 700 Seiten, wo viele Gruppen dargestellt werden. Friedrich Wilhelm Haag, Neuapostolische Kirche, dieses kleine Heft, das ich in der Hand hatte. Dann eine sehr gute Schrift, Ernst Martin Borst, ein Wort an Neuapostolische. Diese Schrift hat dem Horst Gollnick geholfen, sich von der neuapostolischen Lehre zu lösen. Als er die gelesen hatte, war es für ihn persönlich klar, dass er diesen Weg nicht weitergeht. Ich hätte gerne ein paar Exemplare hier, ich habe jetzt keine hier. Dr. Geppert hat ein Buch geschrieben, Die Neuapostolischen unter dem Gericht der apostolischen Augenzeugen Christi. Das ist schon ein älteres, das konnte ich auch nur auszugsweise einsehen. Schluss. Ich fasse nochmal zusammen, was ich sagen wollte, von der Lehre hauptsächlich. Die Neuapostolische Kirche unterscheidet sich eindeutig von den Lehren der Bibel, nach meiner persönlichen Sicht. Ihr müsst prüfen, ob es so ist. Allein die Heilige Schrift und setzt dafür Bibel und Apostelwort. Allein Christus und setzt dafür Christus und Apostelamt. Allein der Glaube und setzt dafür Glaube und Versiegelung durch Apostel. Meine feste Überzeugung ist, wir brauchen heute keine neuen Apostel. Die Apostel haben damals eine einmalige heilsgeschichtliche Aufgabe erfüllt. Der Grund ist gelegt, das Haus ist darauf gebaut. Jetzt ist das Dach nötig von dem Haus, aber nicht mehr das Fundament. Wir brauchen keine neuen Apostel. Wir brauchen Christen, die die Bibel ernst nehmen in ihren Aussagen und sie richtig verstehen und auslegen, aber wir brauchen keine neuen Apostel. Lasst uns der Gemeinde die Treue halten, die sich auf die Lehre der wahren Apostel gründet und darum nur einen Herrn kennt, nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nur einen, der uns von Sünde und Tod befreien kann, Jesus Christus allein.